Ich erzähle noch was von der Möglichkeit, Muttermilch direkt den Kindern zu verabreichen über die Schleimhäute. Dass frühgeborenen Kindern einmal am Tag so eine winzig kleine Menge Muttermilch, also Kolostrum, dann über die Nasenschleimhäute in die Nase getropft wird, ja, weil Muttermilch Stammzellen enthält. Ja. Also man nennt die pluripotente Stammzellen, also Stammzellen,
die noch alles werden können.
Die können alles werden. Ja, die gucken, wo werde ich gebraucht. Und wenn sie halt über die Nasenschleimhäute aufgenommen werden, dann gehen die bis ins Gehirn. Ist das abgefahren, oder? Die gehen bis ins Gehirn und werden dort halt einfach zu den wichtigen Nervenzellen, die dort gebraucht werden, um das Gehirn zu unterstützen, im Wachstum, im Werden, im Reifen.
In Reparatur auch, oder?
In Reparatur, ja, genau. Mhm. Also ich glaube, das ist, also es bringt mir immer noch mal eine kleine Gänsehaut.
Geburtskanal, dein Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Babyzeit.
Herzlich willkommen zum Geburtskanal. Ich bin Hebamme Jana Friedrich und in dieser Episode geht's um Muttermilch. Darum, warum Hebammen so oft stillfanatisch zu sein scheinen und was es nun wirklich mit dem weißen Gold auf sich hat. Ich hatte es ja schon angekündigt, dass es so eine kleine Stillserie geben wird. Und über Stillmythen habe ich in Folge 27 mit Ramona Noll gesprochen. Dann kam die Folge 30 zum Stillstart mit Regine Kresenz. Und heute soll es gar nicht so sehr ums Stillen selbst gehen, sondern um die Milch. Muttermilch ist die natürliche Ernährungsform von Säuglingen und hat gegenüber Muttermilchersatzprodukten positive gesundheitliche Effekte für Mutter und Kind, die wahrscheinlich nicht allen Menschen bewusst sind. Also ist eine kleine Aufklärungsfolge. Und wie immer bei diesem Themenkomplex ist mir wichtig zu sagen, dass ihr immer selber über euren Körper bestimmt und darüber, wie ihr eure Kinder ernähren möchtet. Also hier soll kein Stilldruck gemacht werden und niemand muss sich wegen irgendwas rechtfertigen. Kinder werden auch mit Muttermilchersatzprodukten groß und die Ernährung ist ja auch nur ein Faktor für die Entwicklung von Kindern neben ganz vielen anderen. Und natürlich ist mir sehr bewusst, dass dieses Thema manche Mütter traurig macht, weil sie mal den Wunsch hatten zu stillen und das aber nicht funktioniert hat. Und da wünsche ich mir, dass ihr, wenn das bei euch so ist, kurz innehaltet und überlegt, ob diese Folge jetzt und heute für euch das Richtige ist oder eben gerade nicht. Wir sind, oder ich rede mal erstmal für mich, ich bin ganz sicher keine Stillfanatikerin, aber auf jeden Fall eine Stilladvokatin, also eine Unterstützerin, die es meiner Meinung nach auch tatsächlich braucht. Weil, also das Problem beim Stillen ist ja ganz oft, dass es viele wollen, aber dann aus verschiedenen Gründen auf der Strecke bleiben, weil sie nicht genug oder nicht die richtige Unterstützung bekommen haben. Und daher sind die Zahlen von Stillenden vor allem über einen längeren Zeitraum tatsächlich eher niedrig. So, lange Rede, guter Sinn. Wir wollen heute vor allem darüber reden, was Muttermilch eigentlich so sehr besonders macht. Und für das heutige Gespräch habe ich mir eine ganz besondere Gesprächspartnerin eingeladen. Sie ist Hebamme, Stillberaterin, IBCLC und sie ist Direktorin des EISEL, also des Europäischen Institut für Stillen und Laktation. Außerdem ist sie Mutter von 4 Kindern und nicht, dass das reichen würde, hat sie auch noch einige Zusatzqualifikationen erworben, wie Familienberaterin und Marthe-Meo-Therapeutin. Ich muss mich gleich outen, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber liebe Simone Lewald, ganz herzlich willkommen im Geburtskanal.
Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich total, dass du gekommen bist. Und du bist extra nach Berlin gekommen. Mhm. Also ich fühle mich sehr geehrt. Wobei du auch Familie hast und auch immer Freunde besuchst und das gleich nutzt.
Ah, wir sind eng verbunden mit Berlin. Ich fahre immer gerne nach Berlin. Meine Tochter wohnt hier.
Ja, toll.
Eine meiner Töchter. Meine Schwester wohnt hier, unsere besten Freunde. Also ich komme gerne nach Berlin.
Ganz toll. Habe ich in meiner Vorstellung über dich irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was du noch zufügen möchtest?
Nein, du hast tolle Sachen gesagt über mich, ja. Danke dir dafür. Eine nette Einführung. Ja, und eigentlich gibt es da auch gar nicht so viel Großes mehr zuzufügen. Das passt für mich gut so.
Okay, das sehr schön. Gut. Ach so, genau, was ich noch sagen wollte. Wir sitzen heute wieder in den Noisy Rooms im House of Music in Berlin-Friedrichshain. Und deshalb haben wir hier, glaube ich, wieder einen sehr trockenen Sound. Kennt ihr vielleicht schon vom letzten Mal. Nur das nochmal hier zu unserem Setting. Gut, liebe Simone, dann lass uns doch einfach mal aufdröseln, was jetzt wirklich so das Besondere an Muttermilch ist. Und weil es da natürlich unglaublich viel gibt, Fangen wir vielleicht einfach mal mit dem Anfang an, mit der ersten Milch, mit dem Kolostrum.
Ja, spannend. Ne? Du hast recht, über Muttermilch kann man eigentlich wahrscheinlich gar nicht aufhören zu sprechen, wenn man erstmal anfängt. Tatsächlich finde ich, dass um zu verstehen, warum Kolostrum nochmal so besonders ist, dass das jetzt als die erste Milch halt genannt und es hat verschiedene Namen. Früher hat man häufig Vormilch gesagt, das wird dem leider gar nicht gerecht, weil dann hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist noch gar nichts Richtiges.
Noch nicht so echt, ne?
Ja. Genau. Ja. Aber gerade Kolostrum ist ja tatsächlich auch eher das wahre, flüssige Gold der ersten Stunde. Und um darüber so ein bisschen mehr halt irgendwie so ein Gefühl dafür zu bekommen, kann man sich ganz gut vorstellen, dass es ja eigentlich quasi die Ergänzung nochmal ist dessen, was die Mutter ja schon in der Schwangerschaft auch so an guten Sachen an ihr Kind weitergibt. Wir sprechen immer über die ersten 1000 Tage im Leben eines Kindes, die so besonders sind und die so die gesundheitliche Entwicklung und überhaupt so den Start ins Leben so ganz, ganz, ja, wo man den so aufmerksam begleiten sollte. Die starten ja schon ab der Befruchtung und geben dem Kind schon in der Gebärmutter noch quasi den nährhaften Boden sozusagen, um einfach ein gutes Ankommen zu finden. Und da hat die Mutter ja schon diese wundervolle Aufgabe und auch aufregende Aufgabe, gut für sich und ihr Kind zu sorgen und den Schutzraum zu bieten, die Nährstoffe halt dort weiterzugeben. Das passiert vieles automatisch und trotzdem ist es natürlich immer eine Zeit, wo viele auch nachdenken und die sie sehr ernst nehmen.
Ja, es gibt ja auch ganz viele Gebote und Verbote.
Ganz genau. Ja, und da geht es eigentlich dann genau weiter, dass auch schon für die Stillzeit in dieser Zeit ja ganz viel vorbereitet wird, weil die Stillzeit natürlich die Folge dann ist von der Schwangerschaft, wo es weitergeht mit Schutz und Nahrung und Entwicklungsförderung und Signalgebung auch. Und dadurch, dass wir als Säugetiere, die wir ja auch sind, als Menschen eine Spezies sind, die sehr unreif geboren wird im Vergleich zu anderen Säugetieren, haben wir so einen ganz besonderen Start ins Leben, der sehr aufregend ist und der nicht immer ganz leicht ist. Und wo wir noch besonders diese Unreife merken, dass Kinder gar nicht alleine klarkommen können, ist vielen von uns bewusst. Aber dass wir halt auch noch so unreif sind in unserem Immunsystem zum Beispiel, dass wir da auch sehr angreifbar sind für Infektionen, für Keime. Das ist ein besonders wichtiger Blick vielleicht nochmal darauf, warum gerade Kolostrum als die erste Milch, die dann halt dem Kind zur Verfügung steht, auch nochmal so eine besondere Aufmerksamkeit bekommt. Die ist nochmal mit besonders vielen Schutzstoffen halt zusammengesetzt und gibt dem Kind dadurch die Möglichkeit, nochmal gut mitzureifen sozusagen.
Ja, und das wird ja oft auch wie so eine Impfung bezeichnet.
Genau, so ein bisschen so eine passive Immunisierung, die man da schon setzt. Ne? Wir haben in der Muttermilch generell, da sprechen wir bestimmt auch nochmal drüber, so ganz viele tolle Schutzstoffe und Wirkstoffe. Ja. Und die sind da nochmal richtig geboostert. Die sind richtig nochmal hochkonzentriert in großen Dosen gegeben, damit das Kind wirklich auch in dieser besonders aufregenden Zeit nochmal so einen besonderen Schutz erfährt. Und das macht Kolostrum halt tatsächlich auch nochmal nicht nur als ein Nährstoff oder als ein Nahrungsmittel, so wie Muttermilch generell nicht einfach nur Nahrung ist, sondern einfach auch ganz, ganz viel Informationsweitergabe ist. So ist aber das Kolostrum nochmal etwas, wo wir wissen, erstens ist es total großartig, dass das schon aus der Schwangerschaft mitgegeben wird. Für Mütter ist das auch sehr entlastend, wenn sie wissen, dass ihr Körper schon während der Schwangerschaft, also während das Kind im Bauch reift, reift auch gleichzeitig schon in der Brust. Alle vorbereitenden Dinge werden schon vorbereitet für die Stillzeit und in den Brustdrüsen und in den milchbildenden Zellen wird schon das Kolostrum bereitgestellt. Das heißt also, das ist eigentlich auch schon da, das ist abholbereit. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern. Das Einzige, also ich muss mich nicht drum kümmern, es herzustellen, aber ich muss mich drum kümmern, wie es dann sicher zu meinem Kind gelangen kann.
Zum Kind gelangt, genau.
Und wenn ich aber schon mal weiß, das ist auf jeden Fall da, dann finde ich, ist das wahnsinnig erleichternd zu wissen, okay, also für den Start ist schon mal gesorgt, diese wichtige Impulsgabe kann ich auf jeden Fall nutzen. Da muss ich mir keine Sorgen machen, wenn ich weiß, wie es geht oder da jemand ist, der mir hilft und zeigt, wie mein Kind drankommen kann oder ich drankommen kann, um es meinem Kind zu geben, dann ist das einfach eine sehr sichere Situation für dieses großartige Nährmedium ja dann auch. Mhm.
Ja. Und es ist ja im Prinzip das Erste, was dann durch diesen Magen-Darm-Trakt geht nach dem Fruchtwasser. Mhm. Und jetzt findet durch diese erste Nahrung da auch so eine gewisse Besiedelung statt.
Genau. Und das schon vom ersten Tropfen an. Weil Kolostrum ist, hat die besondere Gabe auch, das muss gar nicht erst bis in den Magen-Darm-Trakt kommen, um verstoffwechselt zu werden. Das geht schon über die Schleimhäute ins System sozusagen. Und von daher reicht manchmal auch schon so ein paar Tropfen einfach nur über die Lippen, über die Schleimhäute, über die Wangen aufzunehmen, über die Wangentaschen. Und dann kann ich eigentlich da schon die ersten wichtigsten Signale setzen. Ich habe sofort über 4000 lebende Zellen, die meinem Kind schon gleich helfen, einfach so die Barrieren aufzubauen für alles, was da merkwürdig kommen könnte.
Das ist total abgefahren, ne? Also ich habe mal eine Frau betreut, die hat dann ihr Kind zur Adoption freigegeben. Und sie hatte aber gehört, dass das so was Wertvolles ist. Und sie hat gesagt, das möchte ich meinem Kind noch mitgeben. Bevor ich das abgebe, möchte ich das einmal anlegen, damit das eben noch diesen Stoff bekommt. Und die hat das dann auch tatsächlich gemacht. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend.
Das ist ein Geschenk. Toll. Mhm. Und tatsächlich entscheiden ja auch viele, viele Frauen, die zumindest die erste Milch vielleicht auch nicht direkt zu stillen an der Brust zu geben, sondern von Hand zu gewinnen und ihrem Kind halt weiterzugeben. Ja. In diesen Situationen ist das ja auch möglich, wenn man merkt, okay, stillen ist vielleicht dann doch wieder zu eng, diesen anderen Weg zu finden. Einfach aus dem Wissen heraus, dass es wichtig und gut ist und auch leicht zu bekommen ist.
Ja. Ich finde, was immer so wahnsinnig gut verdeutlicht, wie krass eigentlich Muttermilch ist, passiert, wenn man über Frühchen redet. Mhm. Das Erstbeste, was ein Frühchen kriegen sollte, ist die Muttermilch der eigenen Mutter. Mhm. Das Zweitbeste, was es gibt, wäre Muttermilch einer anderen Mutter. Mhm. Und erst dann in dritter Reihe käme Formulanahrung, weil eben die Muttermilch diese besonderen Stoffe bereitstellt.
Gilt nicht nur für Frühchen, gilt für alle Kinder. Das ist eine WHO-Empfehlung quasi, ja. Denn wie so auch die Zufütterung zur Not gestaltet werden sollte, wenn das Stillen an der eigenen Brust nicht möglich ist. Und da wird manchmal gerade dieser Punkt vergessen, erstmal die abgepumpte Milch der eigenen Mutter zu nutzen. Und besonders ist es schwierig, hier in Deutschland noch immer halt an Milch einer anderen Mutter zu bekommen. Wobei wir da echt schon auf einem guten Weg sind.
Wir legen zu, gerade in den alten Bundesländern gab es diese Muttermilchbanken. Dann fiel das irgendwie weg eine Weile und jetzt ist das wieder so im Kommen, ne? Und wird gerade wieder aufgebaut. Das finde ich auch total schön.
Es gibt eine richtige Initiative, die Frauenmilchbank-Initiative, die hier echt auch wahnsinnig tolle Arbeit macht. Aber zu deiner Frage vielleicht einfach nochmal. Muttermilch für Frühchen ist tatsächlich noch besonders wichtig, weil es eben hier auch als Medikament eingesetzt wird. Und Frühchen, die ja, ich hatte vorhin schon gesagt, dass es eben diesen ganz sensiblen Zeitpunkt um die Geburt herum gibt, wo wir schon, wenn wir ganz normal als reif geboren gelten, eigentlich physiologische Frühgeburten sind. So gibt es doch Kinder, die so echte Frühgeburten sind und die eigentlich noch in den Bauch gehörten, um weiter zu reifen. Und da kann Muttermilch viel helfen. Und diese erste Milch, die für Frühgeborene zur Verfügung gestellt wird, die setzt ja dem Ganzen sogar nochmal einen drauf. Also die Mutter kann tatsächlich auch sich diesen noch viel größeren Bedürfnissen ihres Kindes noch mehr anpassen. Der mütterliche Körper checkt das ab sozusagen, dass dieses Kind noch mehr Schutzraum braucht und stellt die Muttermilch noch einmal ein bisschen intensiver auf diese ganzen immunologischen Bedürfnisse ein. Und das ist schon etwas, worauf kein Kind verzichten sollte. Gerade Frühgeborene haben so ganz besondere Herausforderungen, was bestimmte Erkrankungen angeht, wo sie einfach ein sehr, sehr hohes Risiko haben. Gefürchtete Erkrankungen für Frühgeborene betreffen ihren Magen-Darm-Trakt, ganz besonders natürlich auch die Atmung. Und wir wissen das gerade, aber diese besondere erste Frühgeborenen-Milch oder überhaupt Muttermilch generell für Frühchen da ganz viel helfen kann, dass diese Kinder nicht an dieser gefürchteten NEC, so nennt sie sich, das ist die Abkürzung für die nekrotisierende Enterokolitis, eine entzündliche Darmerkrankung, die tatsächlich aber auch das ganze Kind halt so unter Stress setzen kann, dass es auch langwierig Folgen haben kann und auch tödlich enden kann. Das ist sehr gefürchtet. Muttermilch ist die einzige, zurzeit einzig nutzbare Prävention dagegen, die wir haben. Es gibt keinen anderen Schutzmechanismus dagegen, den wir kennen bislang.
Wir können das einfach noch nicht so nachbauen.
Tatsächlich, denn in Muttermilch zum Beispiel sind besondere Wachstumsfaktoren, die helfen, diese Darmwände zu stabilisieren, wachsen und zu lassen und dann eben auch gegen diese Entzündlichkeiten zu schützen in einer gewissen Art und Weise. Und wenn wir das nutzen können, haben wir da wahnsinnig Gutes schon getan. Und da ist es zum Beispiel ganz wertvoll, wenn eine Mutter eben nicht gut ausreichend Milch für ihr Kind gewinnen kann, wenn sie dort Muttermilch auch einer anderen Mutter nutzen könnte.
Bei Frühchen ist es ja auch oft so, dass es dann ein Kaiserschnitt ist, ne? Und dann ist ja erstmal viel, womit sie sich da auch auseinandersetzen muss.
Je aufregender und dramatischer der Start für die Mutter ist, desto schwieriger ist es. Wobei natürlich es auch mittlerweile tolle Konzepte gibt, die auch echt in Krankenhäusern schon Einsatz finden, dass auch wenn ein Kaiserschnitt zum Beispiel in so einer aufregenden und dramatischen Situation ansteht, dass selbst die letzten Minuten genutzt werden, um bei der Frau sogar auch noch vor diesem Eingriff auch schon Kolostrum zu gewinnen und diese ersten Tropfen dann direkt an dieses Kind auch zu geben, damit wirklich auch von Anfang an der Start gesichert ist.
Das ist natürlich cool, ist ja, wenn in so einer Aufregung da auch noch jemand da ist, der das dann begleiten kann, ne?
Ja, man muss das wissen. Erstmal muss man diese Information im Team haben und auch die Bedeutung des Ganzen wissen. Und dann muss man natürlich die Strukturen auch entsprechend so nutzen oder regeln.
Vorhalten.
Vorhalten vielleicht, dass das möglich ist, dass die Eltern da Begleitung kriegen.
Ja.
Und davon profitieren alle. Und es ist auch der Startpunkt dann natürlich für das weitere in Gang kommen der Milchproduktion bei der Mutter, weil die hat schon so einen ersten guten Effekt halt für sich erfahren können. Und in diesem Ganzen vielleicht auch Schuldgefühlen, die vielleicht dabei manchmal aufkommen, dass man nicht diese Schwangerschaft bis zum Ende tragen konnte, kann man dann halt sofort mitnehmen. Aber ich konnte jetzt einen guten Start halt gleich geben für mein Kind. Und ich konnte die Startbedingungen so gut wie irgend möglich in dieser Situation jetzt gestalten.
Ja.
Und das ist ein wahnsinniges Geschenk auch für die Mutter selbst.
Mhm.
Ja, und dann ist natürlich auch generell die Muttermilch für Frühgeborene eine ganz wertvolle Nahrung, denn sie ist so viel einfacher zu verarbeiten und zu verdauen. Sie hat eine ganz besondere Zusammensetzung, die halt sehr einfach für den Magen-Darm-Trakt zu verstoffwechseln ist. Weil gerade Frühgeborene haben noch mehr Probleme, Verdauungsenzyme herzustellen selber. Und da schenkt die Muttermilch in dieser frühen Zeit gleich einfach die passenden Enzyme mit, sodass das für das Kind noch leichter wird und sie auch weniger Stress mit dieser Verdauungsarbeit haben. Das ist zum Beispiel schon etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Zusätzlich zu natürlich diesen besonderen immunologischen Faktoren, die wir schon angesprochen haben, die so auch hier natürlich nochmal zusätzlich nochmal herausgefordert sind. Weil gerade wenn ich dann auch noch getrennt von meiner Mutter in einem Krankenhaus liege, in einem Krankenhausbettchen liege, dann ist das auch für mein Immunsystem eine wahnsinnige Herausforderung. Bei allem, was wir natürlich heute hier an hygienischen Richtlinien auch einhalten können, zum großen Glück, ist halt das etwas ganz anderes als ein Ankommen bei Mama, auf Mama, in Mamas Schutzraum. Naja, und dann gibt es natürlich noch so ein paar Highlights, finde ich, die man auch in diesem Zusammenhang noch sagen kann. Zum Beispiel, blöderweise, und da kommen wir nicht groß drum rum, muss man natürlich mit so kleinen kranken oder frühgeborenen Kindern auch immer ganz, ganz viele diagnostische Momente erleben. Schmerzmomente, die man auch durch viele Blutentnahmen zum Beispiel hat. Mittlerweile wissen wir, dass hier auch gerade Muttermilch total super helfen kann. Stress zu reduzieren, Schmerz zu reduzieren. Und was ist das schon wieder für eine wirklich wundervolle Möglichkeit, halt da einen Ausgleich zumindest anzugehen. Dass wir sie nicht ganz vor allem schützen können, ist allen bewusst. Und deswegen versuchen wir natürlich auf vielen verschiedenen Ebenen Mutter und Kind, Eltern und Kind zusammenzubringen, um halt auch dieses Miteinander, was natürlich schon absolut wichtig ist, zu stärken. Und wenn dann noch die Möglichkeit ist, Muttermilch zu nutzen, dann haben wir noch so ein Benefit und ein Bonuströpfchen obendrauf und können dann halt da auch nochmal ganz, ganz toll unterstützen. Wir können nicht alles halt wieder rückgängig machen und wir müssen nicht alles entschulden, denn schuld ist niemand an dieser Situation. Aber wir können Verantwortung übernehmen, wie es jetzt weitergehen kann. Und dafür sind wir halt als Begleiterinnen und Begleiter natürlich gefragt, die Informationen an die Eltern zu geben, die Möglichkeiten, die Unterstützung, die Ressourcen zu organisieren und alle mit einzubeziehen, die da halt jetzt einfach auch dazugehören. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, was wir halt dann nicht nur bei den Eltern lassen können.
Ja, total. Mhm. Aber Information ist schon mal das Erste.
Ist das Erste,
ja. Und da machen wir ja gerade so.
Genau. Naja, und wenn Eltern das schon wissen, dann können sie es natürlich auch besser einfordern.
Klar.
Gerade wenn sie in Situationen sind, wo die Begleitpersonen da vielleicht nicht gerade so aufmerksam sein können, sind, warum auch immer.
Ja, auch selber ja wahrscheinlich sehr überfordert manchmal sind mit der Situation. Mhm. Ne? Das ist ja auch schwer, Angehöriger zu sein in so einer Situation.
Mhm. Soll ich noch eine spannende Sache sagen?
Gerne.
Ich erzähle noch was gerade von der Möglichkeit halt auch, Muttermilch direkt den Kindern zu verabreichen über die Schleimhäute. Das ist ein total großartiges Studiendesign gewesen, was jetzt auch echt schon viel umgesetzt wird, dass frühgeborenen Kindern einmal am Tag so eine winzig kleine Menge Muttermilch, also Kolostrum dann und Muttermilch, über die Nasenschleimhäute in die Nase getropft wird. Ja. Weil Muttermilch, da kann man gleich halt generell drüber sprechen, dass Muttermilch ja Stammzellen enthält. Ja. Also man nennt die pluripotente Stammzellen, also Stammzellen,
die noch alles werden können.
Die können alles werden. Ja, die gucken, wo werde ich gebraucht. Und wenn sie halt über die Nasenschleimhäute aufgenommen werden, dann gehen die bis ins Gehirn. Ist das abgefahren, oder? Also die gehen bis ins Gehirn und werden dort halt einfach zu den wichtigen Nervenzellen, die dort gebraucht werden, um das Gehirn zu unterstützen, im Wachstum, im Werden, im Reifen.
In Reparatur,
genau. Mhm. Also das finde ich so,
das find ich auch total
so
verrückt.
Abgefahren. Also ich glaube, das ist, also es bringt mir immer noch mal eine kleine Gänsehaut, weil es hat noch mal wieder etwas von so ein bisschen Magie, finde ich schon.
Mhm. Mhm. Ja, wirklich. Wirklich, das ist wirklich verrückt. Als ich das erste Mal gehört habe auf einem Kongress, dachte ich, das denkt ihr euch doch aus. Das kann jetzt nicht sein. Das ist wirklich verrückt.
Zum Glück nicht. Hier geht es darum, dass das Gehirn von Frühgeborenen ja noch super unreif ist. Also jetzt wollen wir von unreif zu super unreif. Das muss nachreifen. Das wird normalerweise ja im Bauch reifen. Aber Muttermilch schafft es halt. Und das ist wirklich nur, glaube ich, es ist weniger als ein Tropfen, was da pro Tag halt wirklich getropft wird. In dieser ganz besonderen Situation der Frühgeburtlichkeit. Also es geht nicht um Nasenspülungen und auch nicht um Gehirnspülungen. Nein, es geht tatsächlich darum, einen Anreiz zu schaffen, dass dieser eine kleine Mini-Tropfen halt so viel Potenzial enthält, zu helfen und zu regenerieren.
Sehr
das
gut.
Nutzen wir hier.
Gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass Babys auch mit Formula-Nahrung groß werden. Mhm. Und in Mitteleuropa ist das sicherlich auch so, weil Babynahrung ist stark reglementiert und überwacht. In manchen Ländern, die nicht da so gut aufgestellt werden oder wo es schon mit dem Wasser problematisch ist, die Nahrung dann sicher anzumischen, da ist es sicherlich anders. Aber lass uns doch einmal drauf schauen, was wirklich so die großen Unterschiede sind. Mhm. Also wir haben ja gerade schon gesagt, alles abbilden können wir noch nicht. Wir können keine Stammzellen künstlich herstellen. Muttermilch ist einfach ein lebendiger Stoff.
Ja, genau. Das ist eine lebendige Substanz, du sagst das schon ganz richtig. Und das ist natürlich schlecht nachzubilden. Aus einem Pulver ist auch logisch, dass das dann gar nicht funktionieren kann.
Ja.
Und generell ist natürlich auch die Formularnahrung hat diese Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Proteine,
klar,
die müssen da drin sein. Und zum Glück sind wir 2024, wie du schon gerade gesagt hast, gerade bei uns hier im Raum gut aufgestellt, sodass ich nicht gleich Sorge um Leib und Leben meines Kindes haben muss, wenn Stillen nicht klappt oder für mich einfach nicht passt. Und gleichzeitig ist es natürlich, bei so einer lebendigen Substanz können wir so ein paar Dinge mitnehmen. Die Muttermilch, die mein Körper bildet, ist artspezifisch, das ist Menschenmilch. Ja. Die wird moduliert, je nach den Bedürfnissen meines Kindes. Und die ist nie gleich, das ist gut zu wissen, aber die ist wenig davon abhängig, was ich zu mir nehme, was ich esse. Und ich kann damit nicht jetzt irgendwie ganz viel Einfluss darauf nehmen, wie sie zusammengesetzt wird.
Also man kann sich eigentlich auch ein bisschen entspannen und sagen, wenn man sich gut ernährt, wenn man sich okay ernährt, dann wird das Kind sicherlich ziemlich gut aufgestellt sein.
Ja, na klar. Und das ist sehr erleichternd, das stimmt.
Ja,
oder? Vielleicht ist es auch besonders gut über lieber Proteine, über Eiweiße zu sprechen.
Ja,
also,
gerne.
Erstens können wir vielleicht halt bei den Eiweißen sagen, dass sie sich zusammensetzen aus so einer Mischung aus Casein und Molke. Vielleicht schon mal gehört, das kennen wir auch aus der Kuhmilch ja auch. Ne? Aus der Casein macht man Käse und Molke ist dann eher das, was man vielleicht so im Drink so zu sich nimmt. Und das macht schon mal bewusst, dass das Casein zum Beispiel etwas ist, was sehr gut zu Käse zu machen ist. Das ist also ein fester Stoff. Sinnvollerweise ist der in Muttermilch gar nicht so hoch vertreten. Dadurch ist die natürlich deutlich besser zu verarbeiten. Die liegt nicht so schwer im Magen, was ganz hilfreich ist. Wir haben also gerade bei dem Kolostrum, bei der ersten Milch, ist sogar halt das Verhältnis ganz extrem. Da haben wir nur 10% Casein drin und 90% Molke drin. Bei der reiferen Muttermilch gleicht sich das so ein bisschen mehr aus. Da sind es dann halt noch 40% von diesem festeren und 60% von den etwas dünneren Stoffen so drin. Deswegen sieht auch Muttermilch ein bisschen anders aus als Kuhmilch, nicht ganz so weiß. Das Casein gibt es da. Aber spannend ist eigentlich der Molkeanteil, weil in dem sind diese ganzen großartigen Immunglobuline, also die Dinge drin, die das Immunsystem so stärken. Und da kennen wir ja vielleicht so ein paar von. Vielleicht haben wir schon von dem sekretorischen Immunglobulin A gehört, SIGA als Abkürzung. Das ist so eine spezifische Immunabwehr. Die ist auch ganz besonders hoch wieder im Kolostrum, wo eben das Kind auch als ganz Neugeborenes, frisches Neugeborenes, noch diesen besonderen Bedarf hat. Dann gleicht sich das wieder so ein bisschen an, fällt dann etwas weiter ab. Aber eben auch das, ne, verändert sich so im Laufe eben der Stillzeit und damit im Laufe der veränderten Bedürfnisse. Gleichzeitig haben wir also diese spezifische Abwehr, dann haben wir aber auch eine richtig spannende Geschichte mit dem Lysozym, das ist so eine unspezifische Immunabwehr. Und das ist ein Stoff, der im Laufe der Stillzeit eher ansteigt. Und der ist wie so ein Breitbandantibiotikum, darf man das sagen? Also der schießt quasi los auf Keime, Bakterien, Dinge, die halt das System halt angreifen könnten. Erstmal, ohne da jetzt genau hinzugucken, haut er einfach mal drauf. Und das macht er halt in zunehmender Menge, je aktiver das Kind wird. Das ist also so etwas, wenn das Kind dann auch selber mehr unterwegs ist, vielleicht auch dann sich schon motorisch im Raum bewegt oder sogar mit einem Jahr oder zwei in die Kita geht. Es wächst nämlich tatsächlich erstmal bis zum 6. Lebensmonat immens an und bleibt dann auch so hoch. Das heißt also, wenn das Kind auch mal so ein paar Schritte alleine durch den Raum in diese Welt macht und da vielleicht nochmal so ganz neue Erfahrungen mit Bakterien, mit Erregern, mit Keimen macht, dann ist es schon gleich wieder super gut geschützt dagegen. Das erfahren auch Mütter, die ihre Kinder noch stillen, während sie sie dann in die Kita eingewöhnen, dass die halt im Vergleich doch seltener krank werden. Besonders auch Durchfallerkrankungen, Atemwegserkrankungen, das sind halt auch so Dinge, gegen die Muttermilch da auch richtig gut helfen kann. Und das sind ja nur zwei von diesen wertvollen Immunstoffen.
Aber da ist es halt auch tatsächlich wieder ein Vorteil, länger zu stillen. Ne? Mhm. Also es wird ja oft so in Frage gestellt, warum sollte man denn so lange stillen? Ja, also nach einem Jahr ist ja immer wirklich Schluss. Mhm. Und sagen wir Hebammen ja immer gerne, ja, was gibt dir noch diese Vorteile und so. Ne? Und gerade wenn man dann sein Kind in eine Einrichtung bringt, wo es dann plötzlich konfrontiert wird, ne, mit zig anderen Kindern, die eben alle mit einer Schniefenase da rumlaufen und so, dann kann man diesen Vorteil eben noch nutzen.
Ne? Absolut, absolut. Und tatsächlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, es geht um die ersten 1000 Tage, die da wirklich einen Einfluss haben. Und wie gut, wenn man da halt möglichst viele von halt einfach nutzen kann.
Absolut.
Mhm. Na, da ist jeder Tag ist da Gold wert.
Ja. Und da reicht ja auch eine kleine Menge, ne? Also da muss man ja nicht mehr, also da isst ja das Kind vielleicht schon Spaghetti Bolognese und trotzdem wird es nur ab und zu gestillt. Ja. Und man hat trotzdem diese Vorteile, ne? Ist ja eigentlich total cool.
Ja, das ist wirklich großartig. Also von daher auch da ist es ja dann kein extrem langes Stillen. Zwei Jahre zu stillen ist trotzdem für ganz viele Frauen hier bei uns außergewöhnlich. Wir sehen nicht so viele Kinder in dem Alter halt auf dem Spielplatz gestillt werden.
Kann man ja auch tatsächlich dann so machen, wie das zu einem passt. Und wenn einem das unangenehm ist, auf dem Spielplatz zu stillen, dann kann man das ja wirklich auch privat zu Hause einschlafstillen oder morgens und nutzt dann trotzdem diese Vorteile.
Tatsächlich. Also jetzt werden wir aber wieder zurück auf die Proteine kommen. Da hatte ich jetzt eigentlich schon nochmal so ein bisschen Immunabwehr gesagt. Bei den Proteinen gibt es noch viel mehr so witzige Sachen wie so Schleimstoffe zum Beispiel, die einfach Bakterien einschleimen und damit können die sich nirgendwo mehr andocken an Oberflächen. Das sind spannende Mechanismen, die der Körper dann nutzt, beziehungsweise die Muttermilch da einfach einsetzen kann, um eben das System zu schützen. Und wir haben sogar, und das ist noch etwas ganz Besonderes, ein Stoff unter diesen Proteinen, der aktiv gegen Krebszellen arbeiten kann. Das wird auch in der Forschung halt nochmal natürlich ganz genau sich angeguckt. Das ist auch so ein Alpha-Lactalbumin, also auch ein Protein, ein Eiweißstoff, der gezielt Tumorzellen angreift. Also warum auch immer der da reingebastelt wurde. Aber ja, Krebs gibt es schon lange und ist auch ein Thema. Ist hoffentlich noch nicht so ein frühes Thema, ist hoffentlich irgendwie kein Thema, was man wirklich jetzt so sich anguckt. Aber alleine zu wissen, dass meine Muttermilch das kann, dass ich das basteln kann, das macht wieder mich auch ja wieder ehrfürchtig vor dem, was wir können. Finde ich, ist schon halt etwas, worüber man mal zwischendurch auch mal stolz reden darf.
Ja.
Ja.
Total.
Und dankbar für sein darf, wenn es geht.
Ja, halt, ne? Absolut. Also, genau, wenn es klappt. Lass uns noch mal kurz auf die Krebszellenthematik zurückkommen. Mhm. Also du hast gesagt, dass Muttermilch unter Umständen was Positives bewirken kann. Aber wie kann man das jetzt nutzen? Oder ist das was einfach noch in der Forschung ist, wo man einfach noch nicht ganz so viel drüber weiß, wie man es vielleicht nutzen kann? Oder kann es tatsächlich schon irgendwie in den Körper gehen und Krebszellen killen?
Es gibt erste Studienversuche auch. Jetzt nicht für das gestillte Kind. Aber in der Muttermilch ist es eigentlich sicherlich eher auch ein Präventionsding. Mhm. Wir wissen auch, dass gestillte Kinder seltener an Krebserkrankungen leiden. Auch das gehört, oder seltener als ungestillte Kinder so, dass es eben auch dort eine Wirksamkeit hat. Sicherlich muss das noch weiter erforscht werden. Und es ist sowieso immer in der Muttermilchforschung ein bisschen spannend. Wir wollen ja Muttermilch für diese Kinder nutzen.
Wir wollen es nicht klauen, um was anderes damit zu forschen.
Ja, also das soll jetzt auch nicht dann eben der Effekt dabei sein. Nur wenn wir darum wissen, dass das da drin ist, dann können wir sagen, ah ja, okay, guck mal, da gibt es tatsächlich halt Möglichkeiten.
Und vielleicht kann man da eines Tages tatsächlich irgendwas nachbauen.
Vielleicht kann man es als Vorbild nehmen. Vielleicht, das meine ich. Also es gibt in der Forschung schon halt Überlegungen beziehungsweise auch Versuche. Bei Blasenkrebs weiß ich es, dass halt auch dieser Faktor da genutzt wird. Mhm. Aber das ist tatsächlich jetzt zu weit gefasst, um das jetzt irgendwie da groß zu machen. Es geht darum jetzt, dass in der Muttermilch bestimmte Schutzstoffe drin sind, die sogar gegen Tumorzellen wirken. Und es ist eine Kleinigkeit vielleicht auch nur in diesem Riesenkomplex, den Muttermilch bietet. Mhm. Aber vielleicht eine, die auch mal ganz spannend sein kann, wenn man drüber weiß oder schon mal von gehört hat. Es gibt einige Stoffe in der Muttermilch, die aus dem mütterlichen Körper kommen und da halt genutzt werden. Aber ganz, ganz viele werden in der Brustdrüse ganz speziell selbst hergestellt, sodass das Kind wirklich da gut auch mit allem versorgt ist. Und auch wenn die Mutter vielleicht nicht optimal in allem versorgt ist, kann sie trotzdem optimale mit Muttermilch für ihr Kind machen. Gerade in Entwicklungsländern sehen wir das manchmal. Ja. Dass Frauen, die da sehr halt...
Da macht das einen totalen Unterschied.
Da macht das einen Unterschied. Sehen wir ja sogar, wenn wir Bilder uns angucken von Familien, wo Stillkinder auf dem Arm ihrer Mütter sind und wir diese Mütter da als sehr abgemagert und sehr bedürftig auch in der Versorgung sehen, sie aber ein Stillkind noch bei sich haben, dann ist das häufig sehr gut ernährt. Die Schwierigkeiten in der Mangelernährung passieren dann halt mit dem Ende der Stillzeit. Dramatischerweise, aber in dieser Zeit sind sie noch geschützt. Da haben wir tatsächlich eine gute Möglichkeit. Mhm. Ich glaube, dass man gar nicht aufhören kann, über Inhaltsstoffe der Muttermilch zu sprechen und dass ich gar nicht alle kenne, weil es viel zu viele gibt, von denen wir noch überhaupt gar nichts wissen oder beziehungsweise eher nicht wissen, wozu die eigentlich da sind. Aber gerade die wir kennen, da gibt es keinen, wo ich sage, da will ich drauf verzichten, der ist jetzt irgendwie unwichtig. Denn alle haben irgendeine Faszination, alle haben eine Prävention, eine Therapie, eine Signalwirkung, eine wichtige Impulsgabe. Das heißt also, Muttermilch ist nicht einfach nur eine Art von Milch, sondern es ist halt eine Signalwirkung, eine Programmierung sozusagen auch des Systems. Es gibt Reifungsimpulse, es gibt Entwicklungsimpulse. Es gibt natürlich Nährstoffe auch, um das Kind satt zu kriegen. Wir haben Schutzstoffe und Entwicklungshilfe. Wir haben wirklich interessante Dinge, über die man mal nachdenken kann, warum sind die da wohl drin und neugierig sein darf, wenn wir vielleicht mal herausfinden, warum das so ist. Wir dürfen also gespannt sein, was noch alles kommt. Mhm. Und wir haben noch Kohlenhydrate in der Muttermilch. Gar nicht wenig, so eine ganze Menge. Kohlenhydrate sind ja zum Beispiel eben unsere Zucker, das ist jetzt eben der Milchzucker, der da drin ist, in der Muttermilch. Und vor allen Dingen, über den müssen wir gar nicht so viel sprechen, aber über was Spannendes können wir sprechen. Und das sind die humanen Oligosaccharide, Mehrfachzucker in der Muttermilch. Die lassen sich industriell kaum herstellen. Die Forschung versucht das schon lange und intensiv und hat es sogar geschafft, ein, zwei zu extrahieren und auch in künstlicher Säuglingsnahrung mit abzubilden. Denn diese Oligosaccharide, das wäre richtig gut, wenn wir alle die nutzen könnten. Da wissen wir, dass in der Muttermilch über 200, deutlich mehr auch drin sind. Und das sind sowohl Pro- wie auch Präbiotika. Das kennen wir wahrscheinlich auch aus dem Supermarktregal halt. Die Probiotika, also Bakterien, die auch direkt genutzt werden, die unser Darm nutzt, um eben auch ein gutes Mikrobiom aufzubauen. Und dann die passenden Präbiotika, die quasi die Nahrung für diese Bakterien sind. Nicht nur für diese, sondern generell für das Mikrobiom des Kindes, das es ja eben von der Mutter so ein bisschen mit zugeschustert kriegt. Das Mikrobiom, da können wir drauf schauen und uns mal überlegen, warum brauchen wir das denn überhaupt? Denn wenn wir geboren werden, dann früher hat man immer gedacht, man wird mit so einem sterilen Darm geboren. Da wissen wir heute, dass das eben nicht so ist, dass auch schon die Schwangerschaft und einen ganz großen Einfluss darauf hat. Es geht viel über die Plazenta, über das Fruchtwasser, auch schon an Informationen zum Kind, welche Bakterien, Kulturen und Stämme halt hilfreich sind, um halt gut nachher durchs Leben zu kommen. Und das Mikrobiom eines Menschen gleicht nie dem eines anderen Menschen. Das ist immer individuell. Und auch die Muttermilch hat ein eigenes Mikrobiom, was mit das Kindliche unterstützt. Das ist davon abhängig, auch ein bisschen Einfluss hat, wie die Mutter sich ernährt, wie sie halt, ihr Gewicht ist ein Einflussfaktor. Aber eben auch die Geburt des Kindes ist ein Einflussfaktor. Das ist ein Unterschied, ob ich vaginal geboren werde oder ob ich per Kaiserschnitt geboren werde. Und um das wieder so in die richtigen Bahnen zu lenken, da ist tatsächlich sowohl Stillen als auch der direkte Haut-zu-Haut-Kontakt unheimlich wichtig und wertvoll. Das können alle Menschen halt nutzen, dass sie ihre Kinder gerade zu Beginn des Lebens viel im direkten Haut-zu-Haut-Kontakt bei
also
sich haben.
Also nackig auf der Brust.
Genau, nackig auf der Brust. Und da gute und wichtige Informationen zu setzen, dann können wir diese Bakterien stärken. Und dann schickt die Muttermilch da noch eine ganze Menge Futter hin für die guten Bakterien, damit die wirklich in allen Bereichen sich ganz heterogen durcheinander gut entwickeln, damit wir keine einseitige Kultur haben, sondern eine möglichst bunte Vielfalt, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Mhm. Und da kann Muttermilch gerade über diese Kohlenhydrate, über die Oligosaccharide besonders viel tun. Und das wäre ist etwas, was ich natürlich halt total besonders finde, ne? Dass man einfach sagen kann, ja, da habe ich auch gleich das richtige Futter für jedes Bakterium, was ich auch brauche. Und kriegt das in riesenfacher Ausfertigung dann immer noch zugeschustert.
Wie findet die Kommunikation statt von den beiden Körpern? Mhm. Also dafür ist es ja schon wichtig, also du hast gerade schon Haut-zu-Haut-Kontakt gesagt und Mund-zu-Brust-Kontakt.
Absolut.
Also es ist schon ein Unterschied, ob man abpumpt und dem Kind das gibt in der Flasche oder ob man tatsächlich, ob das Kind wirklich an der Brust trinkt.
Die Informationen vom Kind an die Mutter gehen natürlich auch aus dem kindlichen Mundraum an Mamille und Areola, also an Brustwarze und Warzenvorhof. Und da gibt es halt so einen Austauschmoment. Auch beim Stillen selber vermutet man auch so Rückkopplungseffekte. Die sind natürlich dann möglich, wenn das Kind auch diesen Mund-Mamillenkontakt hat. Dieses Wort kommt eigentlich auch besonders für die Frühgeborenen für die Bedeutung, die noch nicht aktiv an der Brust trinken können, die aber immer im Kontakt sein sollten. Denn der mütterliche Körper kann sich auf die Bedürfnisse auch darüber wieder einstellen. Das sehen wir schon, wenn einer der beiden krank ist, dass sich auch wieder diese besondere Immunabwehr nochmal dahin moduliert, wie die Bedürfnisse des Kindes sind. Also wenn das Kind krank ist und die Mutter gesund ist, dann braucht trotzdem der mütterliche Körper ja Informationen. Was muss ich jetzt meinem Kind
über
Gutes
die Krankheit,
geben?
Ne? Also das Kind muss über den Mund oder über die Schleimhäute sagen, ich setze mich gerade mit folgender Erkrankung auseinander. Hello. Und dann weiß die Mutter, das mütterliche System, okay, dann schiebe ich dir jetzt mal folgende Immunstoffe rüber.
Genau. Und auch wenn die Mutter krank ist, gibt sie ihrem Kind schon einmal die von ihrem Körper gebauten Antikörper weiter, sodass halt ihr Kind gut geschützt ist vor dieser Erkrankung oder bei Ansteckung nicht ganz so schwer dann einen Verlauf erlebt.
Das also, ist wieder wie so ein Impfansatz quasi.
Es ist einfach ein wichtiger Informationsaustausch zwischen den beiden. Und der läuft über Haut-zu-Haut-Kontakt, über den Mund-zur-Brust-Kontakt natürlich und übers Stillen direkt dann wieder in die andere Richtung. Ja. Also ja, die bleiben in Kontakt und in Einheit. Da hast du recht, das ist, wenn ich Muttermilch ausschließlich per Pumpe aus meiner Brust gewinne und meinem Kind auf andere Art und Weise gebe.
Das ist auch schon toll, aber da hat man ein paar Effekte fehlen dann unter Umständen.
Und die kann man vielleicht aber ja dann wieder dazu holen, wenn man drum weiß. Also viel auch da nackig zu kuscheln und das Kind auch immer mal wieder in Kontakt.
Ein bisschen am Körper schleckern.
Wenn das für die Mutter in Ordnung ist, ist es gut. Mhm. Ja, genau.
Okay, also man braucht sozusagen den Hautkontakt, um die Informationen weiterzugeben, damit der mütterliche Körper weiß, was er herstellen soll. Da gibt es ja noch so ein paar so Fun Facts, könnte man sagen, ja, also dass der Körper weiß, ob er jetzt ein Mädchen oder Jungen stillen soll. Also das finde ich ja schon mal verrückt, ja, warum weiß der Körper das? Warum werden unterschiedliche Nährstoffe zur Verfügung gestellt für Jungs oder Mädchen? Das wäre meine nächste Frage. Mhm. Und dann, weil ich mich ja viel mit Zwillingen beschäftige, kriege ich immer die Frage von den Zwillingseltern, muss man dann eine Brust dem einen Kind und eine Brust dem anderen Kind zur Verfügung stellen? Was ist, wenn man mixt? Weiß der Körper das dann auch so akut? Wie funktioniert das?
Es ist lustig, dass diese Frage tatsächlich immer mal wieder kommt, weil irgendjemand hat es dann doch mal gestreut und es ist ja auch wahr. Es ist ja auch eine etwas andere Zusammensetzung. Die ist tatsächlich aber so gering halt in dem Unterschied zwischen den beiden, dass auch ob nun plötzlich Max an der einen und Marlene an der anderen Seite und aus Versehen haben sie die Seiten getauscht. Ach du liebes Lieschen, das wird den beiden nichts ausmachen. Der Unterschied ist wirklich ganz klein. Trotzdem entwickeln sich ja auch Jungs und Mädchen anders. Wir haben schon zum Beispiel extra Wachstumskurven, die unterschiedlich sind, ob ich für ein Junge oder ein Mädchen das Gewicht halt kontrolliere. Da sieht man es ja auch schon, dass das einen unterschiedlichen Ansatz geben muss, weil es eine andere Entwicklung gibt. Und ja, wir wissen auch, dass Jungs immer so ein bisschen anfälliger für viele Dinge sind. Vielleicht hat sich da die Natur gedacht, ja, denen müssen wir nochmal was zuschustern, damit die einfach etwas stabiler werden. Aber ganz ehrlich ist dieser Unterschied zwischen den Milchen wahrscheinlich so winzig klein, dass ich es schade finde, wenn man sich da so einen Stress mitmacht. Ja. Und ich erzähl mal ganz kurz eine Geschichte, wo ich immer denke, ja, man kann es dann nämlich auch übertreiben. Ich hatte in meiner Stillgruppe zwei Mütter, die gute Freundinnen waren und die eine einen Jungen und die andere ein Mädchen stillte. Und wie es der Zufall wollte, hatte die eine Mutter zu wenig und die andere zu viel Milch. Und dann haben wir in der Stillgruppe dann festgestellt, na wie praktisch, ihr beiden seid gute Freundinnen, ihr kennt einander gut. Wäre ja halt mal eine Überlegung, ob ihr euch da gegenseitig helfen könnt, weil die eine nicht wusste, wohin mit ihrer vielen Milch und die andere da sehr, sehr kämpfte um jeden Tropfen. Und ja, dann hatten sie beide dann gesagt, ja, das hätten sie sich auch schon überlegt, aber das dürften sie ja nicht machen, weil die Hebamme hätte es verboten, weil ja nicht der Junge die Milch, ach die Gott, für ein Mädchen gemacht wurde, trinken kann. Hm. Und ganz ehrlich, wenn es nicht so dramatisch wäre, könnte man drüber lachen, aber wie schade, oder? Ich meine, auf der großen, weiten Welt ist genau das, was wir wollen. Ja. Dass auch Spenderinnenbanken genutzt werden und nicht erst nachgefragt wird, oh je, ist das auch wirklich halt das richtige Geschlecht, was die Muttermilch halt jetzt mir gibt oder ja, weiß der Geier was. Ich glaube, in früheren Kulturen oder auch in vielen Kulturen, die heute noch auf dieser Welt leben, ist es sowieso ganz, ganz wertvoll und wichtig, dass man diesen engen Austausch pflegen kann. Das haben wir hier nicht mehr so selbstverständlich. Aber ich glaube, auch wir kommen auch hier aus einer Zeit, wo das ganz normal war, dass man sich gegenseitig geholfen hat, wenn eine Frau gerade Probleme mit der Milchbildung hatte.
Und es kann ja auch innerhalb von einer Familie so sein, also wenn man ein größeres Kind noch stillt, also wenn man Tandem stillt, ne, man hat jetzt schon ein dreijähriges Kind, das wird immer noch gestillt und man hat ein Säugling, was man auch gerade stillt, dann würde man ja jetzt auch nicht sagen, Gott, die Milch ist jetzt für das eine Kind da und nicht für das andere. Mhm. Keine Ahnung. Ne?
Und also, obwohl wir das wissen, dass die Milch auch sich eben im Laufe der Stillzeit verändert und anders eigentlich für das Dreijährige zusammengesetzt wäre als für das Neugeborene, wissen wir, dass es eben jetzt so ist, dass wieder das Dreijährige auch Neugeborenenmilch bekommt und davon profitiert nochmal. Mhm. Vielleicht findest du es ein bisschen merkwürdig, weil die vielleicht nochmal irgendwie wieder anders schmeckt. Wichtig ist, dass wir einfach wissen, okay, das Neugeborene, das muss als erstes natürlich wichtig mit dieser wichtigen Milch auch dann gedeihen können. Das Dreijährige kann vielleicht so ein Stück wieder zurücktreten, weil das vielleicht schon Spaghetti Bolognese auch ist und die Muttermilch dazu jetzt so als kleinen Bonus natürlich genießen darf. Aber auch da sollte man sich nicht zu viele Steine in den Weg legen. Es ist doch immer schön, wenn man es einfach und leicht machen kann.
Es muss einfach auch für alle passen.
Für uns nochmal, das ist ja gerade in muslimischen Kulturen schwierig, das ist das Problem der Milchgeschwister. Wenn wir das also aufmachen wollen, dann müssen wir eigentlich auch drüber nachdenken, dass es halt religiös bedingt tatsächlich ja die Schwierigkeit gibt, wenn ich jetzt die Milch von einer anderen Mutter trinke, dann sind diese beiden Kinder ja Milchgeschwister und dürfen nachher nicht heiraten. Mhm. In Muttermilchbanken wird das wieder ein bisschen aufgedröselt, indem halt ganz häufig gesagt wird, wenn es, glaube ich, über 8 oder 9 Frauenmilchen sind, die da gepoolt werden, dann ist das schon wieder so weit vermixt, dass es wieder nichts ausmacht. Will man extra diese starke Durchmischung haben?
Ah, okay. Ja, spannend. Ja. Ja. Jetzt sind wir ganz schön tief eingestiegen ins Rabbit Hole der Muttermilch-Inhaltsstoffe. Aber lass uns doch noch mal kurz gucken, was es noch gibt, was Muttermilch so besonders macht. Also du hast ja schon so ein bisschen gesagt, dass es schützt vor bestimmten Infektionen. Du hattest die Magen-Darm-Infektionen genannt. Mhm. Mittelohrentzündungen sind deutlich weniger bei gestillten Kindern. Ne? Also ab einem bestimmten Zeitraum wird es deutlich weniger.
Die Mittelohrentzündungen sind ja tatsächlich auch viel über den Stillprozess selber. Ne? Über die Aktivierung jetzt im...
Den Kiefer, dass der Kiefer so doll arbeitet
auch
und so.
Die Kieferfehlstellungen, das ist eher halt mit dem Stillen direkt, mit dem Akt des Stillens sozusagen, mit dem Vorgang verbunden. Und nur am Rande Muttermilch eigentlich dann der Effekt, sondern das Stillen selbst ist es dann. Mhm.
Okay, also da wäre es wieder nicht der Stoff alleine, sondern eben auch der Akt des Stillens.
Die Kombi.
Man kann es eben doch nicht 100%ig voneinander trennen.
Ja, zumindest muss man halt wissen, ja, dann kriegt man nicht alles, was man kriegen könnte. Aber es ist auf jeden Fall immer noch wertvoll, auch abgepumpte Muttermilch zu sich zu nehmen. Also bitte.
Genau. Lass uns darüber sprechen, was da noch geht.
Ja, aber vielleicht können wir noch einmal, gerade beim Stillen, da würde ich schon gerne noch mal drauf kommen, weil wir haben ja da gerade die Möglichkeit, dass auch so diese Selbstregulationsfähigkeit des Kindes in hinsichtlich auf Hungergefühl nochmal was ganz Wertvolles ist, was tatsächlich auch in dieser Kombination Stillen und Muttermilch halt gut abzubilden ist. Denn ich kann ein Kind nicht zum Stillen zwingen. Ein Kind kann an der Brust selbst bestimmen, wie viel es trinken möchte jetzt. Und das machen die auch. Die hören dann auch auf, wenn sie fertig sind. Das heißt also auch da merken wir schon, wie wichtig das ist, aus diese Sättigungssignale zu lernen, wahrzunehmen und umzusetzen. Und das ist nicht nur aus dem Stillprozess selber, sondern das kommt tatsächlich auch aus der Muttermilch selber. Wir wissen, dass in der Muttermilch halt ja auch Hormone zum Beispiel gebildet werden, beziehungsweise in der Brustdrüse Hormone gebildet werden, die eben für diese Hunger- und Sättigungssignale verantwortlich sind. Das sind viele verschiedene, die man mittlerweile kennt, die auch im Erwachsenenkörper für die Ausprägung von Übergewicht, Fettleibigkeit, Adipositas und alle nachfolgenden Erkrankungen, die damit halt zusammenhängen können, verantwortlich gemacht werden, werden schon über die Muttermilch aber besser halt reguliert weitergegeben, sodass halt diese Hormone genutzt werden, um dem Kind zu zeigen, ah ja, reicht mir, und dann kann es die Brust noch weiter nutzen und so non-nutritiv nennt man das, also nicht ernährungsbedingt, einfach nochmal halt seine Seele füttern. Dann kann ich weiter stillen, aber es fließt gar keine Milch mehr, sondern da fließt nochmal eine ganze Menge Mamatank sozusagen halt in mich rein. Und das ist ja was total Großartiges. Also ich kann das Kind gar nicht überfüttern an der Brust. Wo ich natürlich halt auch mit abgepumpter Muttermilch aus der Flasche schon etwas feinfühliger schauen muss. Da passiert es natürlich schneller, dass eine Flasche doch mehr ausgetrunken wird, als eigentlich mein Sättigungssignal mir zeigen würde. Ich kann mich nicht so gut halt dagegen wehren häufig, denn wir haben leider noch nicht so die perfekte Flasche gefunden, die da wirklich halt gut drauf eingehen kann, wenn ein Kind nicht mehr hungrig ist. Da brauchen wir die Feinfühligkeit der Eltern oder derjenigen, die die Flasche anbieten, das genau wahrzunehmen. Ist es jetzt wirklich ja der Hunger des Magens oder der Seele, der jetzt hier spricht?
Ja, ich fand gerade, du hast zwei super wichtige Sachen gesagt. Und zwar, man kann wirklich ein Kind nicht überstillen, weil das ist ja tatsächlich auch was, was immer mal wieder kommt, was tatsächlich auch ab und zu mal von Kinderärzten immer noch gesagt wird. Also Stillkinder, man kennt es ja auch, die sind ja manchmal so richtig moppelig. So ein kleiner Buddha. Also bei meiner Tochter hätte ich in den Hautfalten an den Armen, hätte ich Armbänder verstecken können, weil die hatte wie so ein Michelin-Männchen, sah die aus. Kurz bevor sie dann angefangen hat, sich viel mehr zu bewegen und das alles ganz schnell runtergearbeitet hat sozusagen, sodass ich im Nachhinein richtig dachte, okay, die brauchte diese Anreicherung in ihrem Körper, um danach nicht komplett abzumagern in ihrem Aktionsdrang. Ja, so.
Aber wichtig, dass...
Und da wurde mir nämlich auch immer gesagt, naja, sie müssen ein bisschen weniger stillen. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her, ich höre das aber immer mal wieder. Und deshalb finde ich das super, super wichtig zu sagen, dass das eben gar nicht möglich ist.
Und da ist es unheimlich wichtig, dass alle, die da begleiten in dieser Familie, dass alle Bescheid wissen, dass Stillkinder sich anders im Wachstum entwickeln als Kinder, die mit Formulanahrung ernährt werden.
Ja.
Da ist ein Unterschied. Gestillte Kinder nehmen viel schneller zu Beginn ihres Lebens in den ersten 4 Monaten und dann flacht das Ganze wieder etwas ab. Man sieht das auch in den Wachstumskurven, die ja speziell von der Weltgesundheitsorganisation für ausschließlich gestillte Kinder auch zur Verfügung gestellt werden, damit man halt genau auch das abbilden kann und nicht eben erschreckt, wenn ich das Gewicht meines Kindes in eine Wachstumskurve eintrage, die eigentlich für ein flaschenernährtes Kind gelten würde. Dann würden mir nämlich tatsächlich mal ein bisschen die Haare zu Berge stehen und ich denke, oh je, jetzt wird es aber ganz schön dick. Aber vielleicht kann man es so zusammenfassen, ein Kind, was ausschließlich gestillt wird, sollte sein Geburtsgewicht nach 3,5, 4 Monaten verdoppelt haben. Ein Kind, was mit der Flasche ernährt wird, hat die Verdopplung seines Geburtsgewichtes erst ungefähr mit einem halben Jahr zu erwarten. Heißt, ungefähr um den ersten Geburtstag sollten sie ihr Geburtsgewicht verdreifacht, ungefähr. Ja, plus minus. Da hat sich das also dann wieder angeglichen. Aber gerade so im ersten Lebenshalbjahr sind so viele Unterschiede in der Wachstumsentwicklung, dass das irritierend sein kann, wenn man nicht genau drauf guckt, was ist dieses Kind eigentlich und wie unterschiedlich wirkt das auf das Wachstum und auf die Entwicklung dieses Kindes.
Genau. Und das Zweite, was du gesagt hattest, ist mit den Flaschen. Also, dass man vielleicht auch als Eltern manchmal versucht ist, dem Kind diese ganze Flasche jetzt zu geben. Ja, weil man hat gesehen, jetzt gestern hat es die Flasche komplett leer getrunken oder bei der letzten Mahlzeit und jetzt diesmal soll die Flasche auch wieder leer werden. Da sage ich ja immer gerne, ne, mach was über die Flasche rüber, mach eine Socke drüber, dass du gar nicht so siehst, wie viel geht da runter. Bei der Brust sieht man das auch nicht. Ja, die hat ja auch keine Anzeige, dass man sieht, diesmal hat das Kind so viel getrunken. Und wir wissen ja, dass die Kinder auch an der Brust sehr unterschiedlich trinken. Mal ganz viel, mal nicht so viel. Und so ist es eben an der Flasche auch. Ne? Also wenn die Flasche dann eben diesmal nur halb ausgetrunken wurde, dann ist es halt so. Ne? Wenn das Kind zeigt, ich bin jetzt satt, dann sollte man das akzeptieren. So. Und dann ist das so.
Das ist genau diese Stillen nach Bedarf. Sollte man auch mit der Flasche nachspielen.
Richtig.
Und nicht jedes Bedürfniszeichen, was so ein Kind da hat, heißt, ich habe ein Bedürfnis nach Nahrung. Vielleicht habe ich auch jetzt ein Bedürfnis nach Kuscheln, nach Saugen einfach. Und das muss natürlich auch berücksichtigt werden können. Da muss ich genau hinschauen, hinhören.
Genau, also wir haben gesagt, die Muttermilch passt sich dem Alter und dem Entwicklungsstand an. Sie versorgt das Kind mit Antikörpern gegen Keime, mit denen sich das kindliche Immunsystem gerade rumschlägt. Wir haben gesagt, Muttermilch gestillte Kinder haben seltener im späteren Leben Übergewicht. Ein Thema, was in meinen Geburtsvorbereitungskursen immer sehr hochkocht, sage ich mal, ist, wir sprechen dann über sicheren Kindsschlaf und dann kommen wir zu dem Thema SIDS, also plötzlicher Kindstod. Und da wissen wir auch, dass Stillen ein Punkt ist für Prävention.
Mhm. Tatsächlich der größte Schutzfaktor. Schutz. Deswegen sollte man auch ruhig drüber sprechen. Das ist schon so. Das liegt aber daran, dass Muttermilch etwas anders verstoffwechselt wird als künstliche Säuglingsnahrung. Und Kinder, die gestillt werden, in der Nacht etwas aufmerksamer sind und etwas aktiver sind, auch schneller erweckbar sind. Wenn man Formulanahrung, Flaschennahrung ausschließlich zu sich nimmt, schläft man tiefer. Und das ist eine Gefahr in so einem jungen Alter. Und auch wenn man das vielleicht als Eltern sich manchmal wünscht, dass die Kinder mehr und intensiver und länger und tiefer schlafen, ist das tatsächlich etwas, was von der Natur aus eher anders geschaltet wird. Es ist eher sinnvoll und wichtig, dass Kinder immer mal wieder auch aufmerksam werden in der Nacht. An die Oberfläche
kommen.
Vielleicht
sogar aufwachen kurz.
Vielleicht auch nochmal eine Rutsche trinken und dann erst wieder einschlafen. Dieses Wechselspiel ist ein wichtiger Schutzfaktor. Und das ist einfach über die unterschiedliche Verstoffwechselung von Muttermilch und Formulanahrung. Formulanahrung schaltet so ein bisschen eher ab. Und deswegen raten wir ja auch für Kinder, die nicht gestillt werden, dass die in der Nacht dann einen Schnuller nutzen, damit auch der wieder so ein bisschen diese Aufmerksamkeitsspanne wieder hochsetzt. Das gilt nicht für gestillte Kinder, weil die haben ja alleine über den Stillvorgang, über Muttermilch diese hohe Aufweckbarkeit beziehungsweise diese Aufmerksamkeit und diese Bereitschaft zum Aufwachen auch in der Nacht. Und man möchte mit der Schnullergabe verhindern, dass eben nicht gestillte Kinder zu sehr abgeschaltet werden, ausgenockt werden.
Zu tief schlafen.
Und deswegen empfiehlt man dort halt, so ein bisschen auszugleichen und sie mehr saugen zu lassen, um sie aktiver zu halten.
Deshalb ist dann diese Empfehlung, wenn Eltern leiden darunter, dass die Kinder so leicht schlafen und dass die Nächte doch anstrengend sind, dann gibt es ja oft so den Rat, Mensch, dann gib eine Milch, dann schlafen die schön. Ja, kann sein, ist aber eigentlich nicht das, was gewünscht ist.
Genau, und das ist natürlich ein bisschen gemein. Und da sind wir wieder dabei, dass Eltern gut für sich sorgen müssen und dann Möglichkeiten finden müssen, ihre Kraftressourcen halt aufzutanken, sich auch am Tag nochmal die Powernaps zu gönnen, die dann wieder ein bisschen mehr die Ressourcen auffüllen. Mhm. Weil es so wichtig ist, da halt einfach auch da aufmerksam zu sein, dass ich mir zwar die ruhigeren Nächte wünsche, die kommen ja auch irgendwann wieder. Es dauert aber manchmal ein bisschen.
Das kann manchmal hart sein. Ich weiß das auch.
Das kann manchmal. Ja, ich weiß das wohl auch. Ja. Genau, ich erinnere mich.
Schon ein bisschen her, aber ja.
Und gleichzeitig, und vielleicht ist es dann auch, wenn ich weiß, okay, das ist auch wichtig im Schutz meines Kindes, vielleicht fällt es mir leichter, halt andere Zeiten zu nutzen, um wieder halt für mich gut zu sorgen.
Apropos, wir haben jetzt die ganze Zeit über die Vorteile für das Baby gesprochen. Lass uns doch mal über die Vorteile für die Stillenden sprechen.
Ah, ja. Ich glaube, das Thema wird zu wenig besprochen. Ich glaube, viele Mütter glauben noch, sie tun nur ausschließlich ihrem Kind was Gutes und sie stillen, weil es ja so toll sein soll fürs Baby. Haben wir ja auch gerade besprochen, wie großartig das ist.
Es ist ja auch toll, absolut keine Frage. Ne? Aber man darf ja auch mal aus egoistischen Gründen stillen.
Genau, es gibt so lang- und kurzfristige. Also erstmal die kurzfristigen sind es ja so direkt nach der Geburt schon. Je schneller das Kind an der Brust trinken kann, desto wichtiger ist oder desto einfacher ist es für den mütterlichen Körper, Blutungen zu stillen auch. Also Mütter, die halt früh schon stillen, haben schnellere Rückbildung und weniger Blutverlust, als wenn sie nicht stillen würden. Denn Stillen wirkt sich direkt auch auf die Muskulatur ja in der Gebärmutter aus. So ein paar direkte, schnelle Vorteile haben wir da schon, aber auch langfristig. Einen gewissen Schutz auch vor Brustkrebs, Eierstockkrebs, Endometriumkarzinom, also Gebärmutterschleimhaut. Das sind wichtige Punkte, wo man sagen kann, okay, wenn es da in meiner Familie schon eine Belastung, ein Risiko gibt, kann ich das sogar, wenn ich mein Kind jetzt stille, ein bisschen dem etwas entgegensetzen.
Und das wird größer, je länger ich stille.
Ganz genau, das ist so ein bisschen dosisabhängig. Nicht nur ein bisschen, es ist sogar direkt messbar dosisabhängig. Je länger ich stille, desto größer ist dieser Effekt halt spürbar oder messbar. Das halt Stillen eben nicht nur für das Kind Schutz vor Fettleibigkeit, Adipositas und Diabetes Typ 2 ist, sondern auch für die Mutter, das wissen wir auch, was ganz hilfreich ist, weil es gibt viele Mütter, die sich mit dem Thema auch Schwangerschaftsdiabetes auseinandersetzen müssen. Und sie können mit dem Stillen ihres Kindes nach der Schwangerschaft aber dann wieder auch dort ein bisschen das Risiko minimieren, was sonst nämlich auch im Raum stehen würde. Nach einem Schwangerschaftsdiabetes hat man ein etwas höheres Risiko, ja, auch richtig, am Typ-2-Diabetes zu erkranken. Stillen kann dem wieder etwas entgegensetzen. Auch im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, auf verschiedene Stoffwechselerkrankungen. Und das sind Dinge, wo wir noch ganz auch da wieder gespannt sind, dass man vielleicht die Mechanismen irgendwann besser versteht. Warum ist das eigentlich so? Mhm. Aber jetzt schon eigentlich ganz froh darüber sind, ja, ich habe tatsächlich auch einen Einfluss auf meine Gesundheit. Ja, wichtig finde ich auch nochmal im Hinblick auf die Psyche. Gerade wir wissen, dass Frauen auch weniger anfällig sind für postpartale Depressionen, überhaupt für psychische Episoden halt auch in dieser Elternzeit. Und auch das, finde ich, ist etwas, was hilfreich ist. Mhm. Vielleicht ist das schon mal etwas, wo wir auf jeden Fall das mal mitnehmen kann. Ne? Also gerade die großen Erkrankungen, vor denen wir so Angst haben, Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, alle diese Dinge, die ja heute passieren viel, die wir viel sehen, da kann ich einen aktiven Schutz mit aufbauen. Das heißt nicht, dass ich dann niemals halt Krebs bekomme.
Nee.
Es geht um eine Risikoreduktion.
Klar, genau. Boah, wir haben jetzt so viele schöne Sachen über Muttermilch besprochen. Lass uns nochmal versuchen, so einen ganz kurzen Wrap-up zu machen. Also Muttermilch hat echt krass viele Vorteile. Perfekt ausschöpfen kann man die, wenn man tatsächlich stillt. Aber auch schon so, jeder Tropfen Muttermilch, den ein Kind bekommt, ist wertvoll.
Absolut.
Das habe ich jetzt mal so als Key Message mitgenommen.
Das hast du genau richtig.
Möchtest du noch was ergänzen?
Ich glaube, das ist einfach eine ganz, ganz wertvolle Aussage. Jeder Tropfen zählt. Kolostrum ist da, da muss ich nichts machen. Das ist also es nur holen oder abholen lassen. Und das ist schon jeder Tropfen davon ist schon die beste Starthilfe ins Leben, egal wie alt dieses Kind ist oder wie reif und unreif es ist. Und jeden Tag, den ich das weiter halt auch lernen kann, ich finde, das ist immer auch noch wichtig, uns klarzumachen, stillen ist nichts, was ich gleich kann und auch was mein Kind nicht gleich kann. Aber was es sich lohnt, zu üben, wenn man vielleicht diesen ein oder anderen Funken mitnimmt, was Muttermilch eigentlich so kann oder wofür sie gedacht ist. Ja. Vielleicht kann das nochmal so ein kleiner Teaser sein, zu sagen, ja, eigentlich würde ich das gerne nochmal so ein bisschen intensiver ausschöpfen und ich möchte noch nicht sofort halt alles aufgeben, nur weil es gerade jetzt schwierig ist. Dass es manchmal zu schwierig ist, sollte uns auch bewusst sein.
Absolut.
Und es ist keine Bewertung.
Nein.
Und ganz bestimmt auch, ich muss das immer wieder sagen, denn gerade, du hattest es schon von Hebammen gesagt, wenn man dann noch Stillberaterin ist, dann wird einem noch mal schneller gesagt, Mensch.
Sei nicht so stillfanatisch.
Ja, ja, ja. Lass mich genau. Mal. Und dieser Stillfanatismus, du hattest vorhin so schön gesagt, du bist Advokatin des Stillens, das werde ich gerne noch mal so ein bisschen in mir sacken lassen, weil ich das einen schönen Ausdruck finde. Also ich denke, wir sind dafür da, dass wir Informationen weitergeben, wo wir wissen, dass immer noch die meisten Frauen nach der Geburt ihres Kindes gerne das Stillen
möchten,
sind immer noch weit über 90%. Mhm. Und wenn die ihren Weg finden mit unserer Unterstützung, mehr oder weniger, das ist unsere Aufgabe. Und auch zu begleiten, wenn halt die Wege sich verändern und die Ziele sich verändern oder verändern müssen.
Genau.
Und dort Wege zu finden, dort ein gutes Miteinander zu finden, weil das ist absolut möglich. Und Stillen ist ein Part. Gerade auf dem Bindungsweg ist es ein Part.
Genau.
Unter vielen.
Es ist ein toller Part, aber es ist auch nicht alles.
Und wenn ich wenigstens die ersten drei Tropfen gegeben habe, bin ich wahnsinnig stolz drauf sein.
Ja, total. Ja. Genau. Dafür hört gerne nochmal die Folge mit Regine Gresenz. Da haben wir über den guten Stillstart gesprochen. Da gab es ganz viele hilfreiche Tipps, wie man den Anfang irgendwie gut gestalten kann.
Super.
Ansonsten bitte ich meine Gesprächspartnerin ja immer um ein thematisch passendes Mitbringsel. Ein Lieblingstool, ein Buch, ein Lied, ein Tipp, ein Film, ein Gegenstand, ein Spruch. Hast du uns was mitgebracht?
Ich bin ja hier auch als Direktorin des Europäischen Instituts für Stillen und Laktation. Auf diese Arbeit bin ich wahnsinnig stolz, auf diese Möglichkeit, halt das Fachpersonal so zu schulen, dass sie eben gut begleiten können. Und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass diese Schulungen oder diese Dinge auch gut angenommen werden. Wir sind ein in Österreich anerkannter gemeinnütziger Verein, der hier in Deutschland auch ganz aktiv tätig ist, auch in Österreich, auch in der Schweiz. Wir haben hier ein großes Fort- und Weiterbildungsangebot und wir haben auch eine Homepage, auf der man sehr niedrigschwellig halt nämlich tolle Informationen weitergeben kann. Sie findet ihr unter www.stillen-institut.com. Da findet man alles, was man braucht, ganz gut aufgedröselt.
Super. Man kann sich da wirklich reinlesen. Also wenn ihr Lust habt, da einfach noch mal ein bisschen mehr
bitte
in die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, reinzuschauen. Da findet ihr auf jeden Fall ganz viel Futter.
Auch als Eltern, aber auch gerade als diejenigen, die Eltern begleiten. Genau. Manchmal sind es Argumentationshilfen, die man da auch findet, gerade wenn unterschiedliche Wissensstände halt so in dem Fachpersonal auch manchmal sind oder in den Familien.
Ja.
Kann man nochmal nachlesen, wie ist es denn eigentlich? Wir sind immer ganz dankbar für die vielen Daten und Studien, die es neu gibt. Und gerade wenn man da immer mal wieder was Neues findet, was einen wieder bei der Stange hält und sagt, ja, dafür mache ich das und dafür nutze ich das. Egal von welcher Seite, dann viel Spaß damit.
Sehr schön. Okay, ja, liebe Simone, vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich habe auch ganz viel Neues nochmal gelernt. Und wir verlinken euch das Eisel, wir verlinken euch ein paar Quellen zu den heutigen Themen. Euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer auf eure Fragen und Anmerkungen zur Folge, entweder unter dem Instagram-Post zu dieser Folge oder auf der Podcast-Seite auf hebammenblog.de. Und das war's für heute und damit verabschiede ich mich von dir, Simone.
Ja, vielen
Tschüss,
Dank.
Vielen
Bis
Dank.
Es war schön.
Ja, wunderbar, es freut mich.
Danke für die Möglichkeit.
Und tschüss euch da draußen und bis in 2 Wochen.